Sie hören SWR Kultur am Mittag. Mit seinem Fotoprojekt Gegen das Vergessen hat der Mannheimer Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Für seine Fotoserie hat er mehr als 600 Überlebende des Holocaust persönlich getroffen, porträtiert und öffentlich ausgestellt. Dafür ernannte ihn die UNESCO vor 5 Jahren als ersten Fotografen zum Artist for Peace. Dabei war die Karriere als Künstler für Toscano alles andere als vorgezeichnet. 1972 in Mainz geboren, wuchs er als eines von 7 Kindern in äußerst prekären Verhältnissen auf und brachte sich das Fotografieren nach einem Volkshochschulkurs mehr oder weniger selbst bei. Und unter dem Titel Kanackenkind erscheint nun heute seine Autobiografie, die er gemeinsam mit der Autorin Silke Kettelage geschrieben hat. Ich grüße Sie, Herr Toscano.
Guten Tag.
Herr Toscano, Kanackenkind, das ist ja wahrscheinlich der drastisch mögliche Titel. Warum haben Sie sich für den entschieden?
Naja, ich würde schon gerne sagen, dass ich provozieren will oder polarisieren will, aber das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, sondern ich würde gerne sagen, dass ich mich mitteilen möchte, weil als Kanackenkind bin ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend ziemlich oft beschimpft worden und irgendwann nimmst du so einen Titel auch an, ob du es willst oder nicht. Und deswegen habe ich eben für mich überlegt und auch lange überlegt, ob Kanackenkind wohl der beste Titel ist für meine Autobiografie sozusagen.
Ist das ein Titel, den Sie mit Ironie angenommen haben oder auch vielleicht mit einem gewissen Stolz? Was verbinden Sie mit dem?
Ach, wenn Sie wollen, es ist alles. Ja, es ist natürlich Stolz. Es hat nach wie vor dieses Außenseiter-Ding, was ich ja auch in manchen Bereichen auch noch bin in Deutschland. Aber natürlich tut es auch weh an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich so daran zurückerinnert, von wem man da alles beschimpft worden ist. Und einfach diese Abwertung. Aber ich glaube, unter uns Kanaken in Anführungsstrichen ist es okay, so wie das ja auch schwarze Menschen machen zum Beispiel. Die nennen sich ja auch mit dem Wort N sozusagen. Und es scheint okay zu sein.
Ich hatte gerade schon erzählt, dass Sie äußerst prekär aufgewachsen sind. Ihre Eltern waren beide alkoholkrank. Als Jugendlicher waren Sie dann in einem Heim für schwer erziehbare Kinder und später haben Sie eine Drogenkarriere gestartet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie haben Sie da wieder rausgefunden? Also wie haben Sie den Weg zur Fotografie gefunden? Wie haben Sie rausgefunden, dass das genau das richtige Ausdrucksmittel für Sie ist?
Naja, meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit und Sie müssen wissen, die ist nicht einzigartig. Ähnliche Sachen sind auch anderen, wenn Sie wollen, Kanackenkindern passiert, aber auch anderen normalen deutschen Kindern. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Da, wo ich aufgewachsen bin, Sie haben völlig recht, es war prekär, es war behaftet mit Gewalt und all die Dinge und dann später auch der Absturz in die Drogen. Das waren alles Dinge, müssen Sie wissen, auf der einen Seite hatte ich unheimlich viel Glück, dass ich das überhaupt überlebt habe. Und auf der anderen Seite eben den Weg zu gehen, clean den Weg zu gehen, ist was Großartiges. Und dass ich dabei die Fotografie als Werkzeug für meine Seele gefunden habe, das ist fantastisch. Ja, also ich bin ja durch Zufall eigentlich auf die Fotografie gestoßen, indem ich mir eine Kamera gekauft habe, die gerade im Angebot war damals, eine analoge Kamera, und hatte keine Ahnung oder beziehungsweise ich hatte mir eingebildet, ich kann das. Und die ersten Versuche damit, das war eine Vollkatastrophe, bis ich mich dann entschieden habe, eben einen ganz normalen Volkshochschulkurs zu belegen. Und da wurden mir die Grundlagen der Fotografie beigebracht. Und da habe ich festgestellt, Mensch, das ist genau richtig. Und damit habe ich ein Werkzeug gefunden, um so ein bisschen auch mir selber was Gutes zu tun, mich selber so ein bisschen auch, wenn Sie so wollen, das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen pathetisch, aber mich selber auch damit zu heilen sozusagen.
Was hat denn für Sie den Anstoß gegeben nach diesen ersten Fotos, die für Sie dann eine Vollkatastrophe waren oder vielleicht im Nachhinein nicht mehr Ihren Ansprüchen entsprechen, nicht sofort wieder aufzugeben? Warum sind Sie am Ball geblieben?
Aus ganz pragmatischen Gründen. Ich wollte die Kamera eigentlich zurückgeben, weil sie im Sonderangebot war. Und der Verkäufer hat gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Das war ein Sonderangebot. Und dann habe ich mich so geärgert, dass ich mich entschieden habe, eben den Volkshochschulkurs zu machen. Und da wurden mir eben die Grundlagen beigebracht. Und da habe ich so eine Faszination festgestellt in mir. Und das hat mich eben motiviert, weiterzumachen, weiter zu üben. Ich benutze gerne das Wort tüchtig sein. Ich war wirklich Tag und Nacht manchmal mit der Kamera unterwegs und hab getan und gemacht und fotografiert und ausprobiert. Und das war genau richtig, wissen Sie?
Sie haben die Erinnerungen an die Holocaust-Überlebenden ja dann auch zu Ihrem Thema gemacht. Sie verbinden in Ihren Porträts künstlerische und politische Arbeit und in Ihrem Buch schildern Sie auch jetzt Ihre besondere Beziehung zu der Ukrainerin Anna Stischkova, die das KZ Auschwitz-Birkenau als Kind überlebt hat und anschließend bei Adoptiveltern aufgewachsen ist. Was verbindet Sie mit dieser Frau?
Wissen Sie, ich bin ja einigen Menschen begegnet, wenn Sie so wollen. Es sind mittlerweile über 600 und Anna durfte ich ganz zum Anfang von meinem Projekt kennenlernen. Und Anna habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Sie hat mich bewegt. Sie war einfach wunderbar in dem Moment. Und diese Geschichte habe ich die ganzen Jahre mitgetragen. Und immer wieder waren wir so ein bisschen lose im Kontakt. Und mich hat eben einfach auch ihre Geschichte berührt, weil Sie müssen wissen, sie kam wirklich als kleines Kind nach Auschwitz. Ihr wurde eine Nummer tätowiert, was furchtbar ist und furchtbar schmerzhaft natürlich. Und ist dann eben an dem Moment, wo sie dann in Auschwitz ankam, hat sie alles verloren, Eltern, alles. Und nachdem sie befreit worden ist, hat sie das Riesenglück gehabt, erstmal zu überleben und dann auch noch das Riesenglück, adoptiert zu werden von einer wunderbaren ukrainischen Familie. Und dennoch war sie auf der Suche all die Jahre und Jahrzehnte nach ihrer wahren Identität. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen mit ihr verbinde sozusagen. Ich möchte nicht ihr Schicksal mit meinem Schicksal vergleichen, das darf man nicht. Aber die Ähnlichkeiten nach Sehnsucht, nach einer Identität oder nach dem Wissen, woher komme ich, wer bin ich eigentlich? Das hat uns beide verbunden und wahrscheinlich, also hat es auch dazu geführt, dass ich ein Riesenglück gehabt habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mir dabei geholfen haben, ihre Identität auch wiederzufinden.
Sie schreiben in Ihrem Buch in einer sehr persönlichen Sprache, einer dichten, plakativen, vielleicht manchmal auch flapsigen Sprache, die sehr authentisch wirkt auf jeden Fall. Wie viel kam da von Ihnen und welchen Anteil hatte Ihre Co-Autorin Silke Kettelhager eigentlich?
Silke hat es wunderbar gemacht und an der Stelle bin ich auch froh und dankbar, dass wir den Begriff Ghostwriter oder Ghostwriterin weggelassen haben. Silke ist eine Autorin, sie ist professionell. Wir haben sehr viele Stunden und Tage miteinander verbracht und Silke hat mich auch verstanden. Ich habe ihr genau das erzählt, wie sie es lesen sozusagen. Natürlich hat sie es so geschrieben, dass man das auch lesen kann, aber das war mir und das war auch ihr wichtig, dass wir genau diesen Ausdruck einfach auch wiedergeben, weil das bin ich. Ich bin kein Intellektueller, schon gar kein Schriftsteller oder sowas ähnliches, sondern ich bin ich und das hat Silke sehr gut verstanden und dafür bin ich ihr wirklich sehr dankbar.
Ihr Buch widmen Sie ja der Bundesrepublik Deutschland, eine, wie ich finde, sehr interessante Widmung, da ja eben diese Bundesrepublik Deutschland es den, ich sag mal in Anführungszeichen, Kanakenkindern nicht so einfach immer gemacht hat. Wie kann ich diese Widmung verstehen? Also was drücken Sie damit aus?
Das ist gut, dass Sie das sagen. Natürlich könnte ich mich jetzt hinstellen und könnte über die Bundesrepublik Deutschland schimpfen. Natürlich könnte ich darüber schimpfen, dass ich immer noch keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, obwohl ich mir das, glaube ich, verdient habe. Aber wissen Sie, ich bin der Bundesrepublik auch sehr dankbar. Wenn die Bundesrepublik nicht damals Kinderheime hätte oder Therapiestellen oder Sozialarbeiter und, dann wäre ich, glaube ich, schon längst gestorben. Und ich bin so anständig und fair, um zu sagen, dass ich der Bundesrepublik auch dankbar bin dafür. Und ich bin auch dankbar, in einem stabilen Land leben zu dürfen. Natürlich ist manchmal einiges nicht einfach und es ist schwierig und besonders wir als Menschen mit Migrationshintergrund, da gab es viel, was schiefgelaufen ist. Aber ich hoffe, durch das Buch eben auch vielleicht ein kleines bisschen was zu verändern, aufmerksam zu machen und vielleicht auch den einen anderen darüber vielleicht inspirieren, dass er vielleicht den Mut hat, was zu ändern in seinem Leben oder einfach auch einen Ausweg sieht. Und deswegen an der Stelle bin ich unheimlich dankbar gegenüber der Bundesrepublik, weil alles andere wäre nicht anständig. Wissen Sie, also das würde keinen Sinn machen in meiner Welt.
sagt der Fotograf Luigi Toscano. Wir haben über seine neue Autobiografie gesprochen. Die trägt den Titel Kanakenkind, vom Einwandererkind zum Fotografen der Holocaust-Überlebenden. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen und ab heute erhältlich. Und Herr Toscano, ich danke Ihnen für diese Einsichten.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.